So hallte es letzten Samstag durch Marburgs Straßen. Die internationale Organisation Seebrücke hatte auch in Marburg zur Demonstration für sichere Häfen aufgerufen. Dem Demoaufruf folgten mehr als 500 Menschen. Ihre Forderungen waren nicht nur unüberhörbar, sondern auch unübersehbar. Auf der Lahn fanden sich zwei mit einem Transparent verbundene Tretboote, auf dem zu lesen stand: Seenotrettung ist kein Verbrechen, unterlassene Hilfeleistung schon. Auf den in der Demonstration mitgeführten Schildern und Transparenten waren Parolen zu lesen wie: Stopp das Sterben, nicht die Retter, Make Borders History oder Seebrücke statt Seehofer. Vor dem Start der Demonstration sprachen wir kurz mit einer Aktivistin. Ja, also wir sind kurz vor Beginn der Demonstration Seebrücke. Wer veranstaltet denn die Demonstration heute?
Das ist einfach ein Zusammenschluss von verschiedenen Leuten, die sich, also die Seebrücke ist eine internationale Bewegung aus verschiedenen Bündnissen und AkteurInnen aus der Zivilgesellschaft. Das sind in der Regel Privatpersonen und das ist in Marburg auch so. Also das ist einfach ein Zusammenschluss von ein paar Leuten, die jetzt endlich mal Gesicht zeigen wollen, dass das im Sterben im Mittelmeer endlich aufhört.
Ja, jetzt ist es ja so, aber dass bundesweit ja Demonstrationen laufen. Also steht man da miteinander in Kontakt oder ist das lokal einfach alles so autonom organisiert?
Nee, es gibt Vernetzung und es ist nicht nur bundesweit, sondern tatsächlich auch international. Und es gibt bundesweite Vernetzung, wobei das für Marburg gerade erst noch in den Startlöchern steht. Aber das ist was, was jetzt ansteht. Also das soll keine einmalige Sache bleiben. Also beziehungsweise hoffentlich, wenn es endlich sichere Häfen gibt, das wäre schön. Aber solange das nicht so ist, wird das hoffentlich also eine längere Sache und dann auch bundesweit vernetzt.
Ja, was erwarten Sie sich von der heutigen Demonstration?
Hoffentlich viele Menschen, die endlich anfangen, sich zu positionieren. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich solidarisch zu erzeigen. Also, ne, es gibt ja häufig diese Überforderung, dass man sich irgendwie so hilflos fühlt und denkt, man kann nichts machen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich also wenigstens auf die Straße zu gehen, um irgendwie zu zeigen, dass man entsetzt darüber ist, was da gerade passiert, weil das eine politische Wirkung hat. So, also je mehr, desto besser und je häufiger, desto besser und also öffentlich Gesicht zeigen tatsächlich.
Letzte Frage, weil Sie müssen ja gleich reden. Ja. Welche Forderungen haben Sie?
Sichere Häfen. Also alle Personen, die kommen wollen, müssen kommen dürfen. Und dass man da jetzt Leute einfach also absaufen lässt, ist halt fürchterlich einfach. Also mir fällt da wirklich kein anderes Wort für ein. Es macht mich fassungslos und traurig und wütend und ja.
Okay, vielen Dank. Wir hören zunächst die Wortbeiträge der linken Studierendengruppe Dissident und daran anschließend den Beitrag der Flüchtlingshilfsorganisation Jugend rettet.
Der Zynismus und die Kälte, die wir in den letzten Monaten erleben mussten, machen fassungslos. Wir haben einen Innenminister, der sich öffentlich darüber freut, dass an seinem 69. Geburtstag 69 Menschen nach Afghanistan abgeschoben werden. Und wir erleben eine europäische Politik, die sich anschickt, Forderungen der rechtsextremen identitären Bewegung umzusetzen. Die Identitären sind vor einigen Monaten mit einem eigenen Schiff in See gestochen, um Hilfseinsätze für Flüchtende in Seenot zu behindern. Sie sind damals nicht weit gekommen. Umgesetzt wird ihr Plan jetzt trotzdem, und zwar von den Regierungen Europas. Angesichts dieser schrecklichen, dieser tödlichen Entwicklung macht es Mut, dass es an vielen, vielen Orten Menschen gibt, die das nicht hinnehmen wollen. Und auch deshalb sind Versammlungen wie diese so wichtig, weil wir hier sehen und zeigen können, dass wir mit unserer Fassungslosigkeit nicht allein sind. Die Forderung nach einem humanitären Umgang mit Geflüchteten, nach sicheren Wegen und nach menschenwürdiger Aufnahme muss für alle gelten, und zwar unabhängig davon, warum sich die Einzelnen auf den Weg ins vermeintlich sichere und lebenswerte Europa machen. Ihre Gründe sind vielfältig. Es sind Kriege und Bürgerkriege, es ist die Verfolgung politischer Oppositioneller, es ist die Unterdrückung von Schwulen und Lesben, es ist die Hoffnung, Not und Armut zu entkommen. Am wenigsten anerkannt und am ehesten als Asyltourismus denunziert, wird die Flucht vor wirtschaftlicher Not. Dabei sind es die ökonomischen Verhältnisse dieser Welt, von denen der reiche Norden vielleicht am wenigsten behaupten kann, er habe damit nichts zu tun. Im Gegenteil, die Prosperität Westeuropas und das Elend in anderen Teilen der Welt hängen direkt zusammen, heute wie zu den Hochzeiten des Kolonialismus.
wo es nicht um Menschen geht, sondern um Waren und um Geld, sind die Grenzen dieser Welt weit offen. Turnschuhe, Flachbildfernseher und Smartphones reisen durch den Suezkanal und passieren das Mittelmeer ohne große Probleme. Rohstoffe und Diamanten werden in verschiedenen Ländern Afrikas abgebaut und finden ihren Weg um die Welt, ebenso wie die großen Mengen Fisch, welche die gigantischen Fischereiflotten vor den Küsten Somalias und anderer Länder Ostafrikas fangen. Auch in die andere Richtung sind die Grenzen weit geöffnet. Subventionierte Agrarprodukte aus Europa werden exportiert und richten Produktionsverfahren andernorts zugrunde. Das Gleiche gilt für Überschüsse aus der deutschen Fleischindustrie. Eine Industrie, die nebenbei bemerkt, nur deshalb so billig produzieren kann, weil ihr Geschäftsmodell auf der Ausbeutung von WanderarbeiterInnen aus Osteuropa beruht.
Diese Zustände haben rein gar nichts zu tun mit den von den EuropäerInnen sich selbst so gern auf die Fahne geschriebenen Werten von Humanismus, Solidarität und Gleichberechtigung. Diese Zustände sind ein moralisches Armutszeugnis. Sie sind Symptome einer Welt, in der Profit im Zweifel mehr zählt als Menschen. Das wird sich nur ändern lassen, wenn die ökonomischen Verhältnisse geändert werden. Das humanitäre Anliegen dieser Kundgebung kann nur verwirklicht werden, wenn die globale kapitalistische Ausbeutung beendet wird. Gleichwohl ist das eine langfristige Perspektive, die denjenigen, die im Moment auf der Flucht im Mittelmeer um ihr Leben kämpfen müssen, nur wenig hilft. Vielmehr sind deshalb jetzt sofort eine funktionierende Seenotrettung, die Sicherung von Fluchtwegen und die Aufnahme der Geflüchteten dringend notwendig. Hierzu haben zivile Rettungsorganisationen ganz im Gegensatz zur staatlichen Seite in den letzten Monaten die entscheidenden Beiträge geleistet. Umso erschreckender ist es, dass nun die EU durch ihr Auslaufverbot für nichtstaatliche Rettungsschiffe die Rettung von Geflüchteten kriminalisiert und so de facto unmöglich macht. Und auf staatliche Hilfe können sich die Betroffenen erst recht nicht verlassen. Anstatt einer gemeinsamen EU-Rettungspolitik zu folgen, weisen sich die europäischen Staaten gegenseitig die Verantwortung zu, um das unliebsame Thema möglichst schnell vom eigenen Tisch zu haben. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen,
wir dürfen angesichts der Zustände im Mittelmeer nicht resignieren und nicht schweigen, sondern müssen bestimmt für Verbesserungen eintreten. Erstens im Hier und Jetzt. Die Kriminalisierung von SeenotretterInnen muss sofort aufhören. Zweitens, in langfristiger Perspektive. Für eine Welt ohne Kapitalismus und ohne die Beschränktheit der Nationalstaaten. Hoch die internationale Solidarität!
Willkommen im Sammelbecken für merkwürdige Zeitgenossen, der selbsternannten Weltverbesserer und vermeintlichen Freiheitskämpfer. So hat Jörg Meuthen, Bundessprecher der AfD, NGOs wie Jugend rettet, in einer Videobotschaft vor circa 4 Monaten tituliert und diffamiert. Im Jahr 2015 haben wir den Verein Jugend rettet gegründet, ein Haufen junger Leute, die nicht tatenlos zusehen wollten, wie Menschen im Mittelmeer ertrinken. Für uns war schnell klar, wir brauchen ein eigenes Schiff, mit dem wir Menschen aus Seenot retten können. Innerhalb weniger Monate haben wir es geschafft, mit Hilfe vieler großartiger UnterstützerInnen genug Geld für den Erwerb und die Ausstattung eines Schiffs zu sammeln. Wir haben unser Schiff, die Juventa, gekauft, selbst umgebaut und für die Rettungseinsätze bereit gemacht. Ab Juli 2016 waren wir auf der zentralen Mittelmeerroute nahe der libyschen Hoheitsgewässer unterwegs. Die tödlichste Fluchtroute der Welt. In 12 Monaten konnten unsere Crews über 14.000 Menschen aus Seenot retten. Im August 2017 wurde die Juventa dann von den italienischen Behörden beschlagnahmt und liegt seither im Hafen von Trapani an der Kette. Seit der Beschlagnahme sind bis heute 1.689 Menschen auf der zentralen Mittelmeerroute ums Leben gekommen. Nicht, dass wir alle retten hätten können, aber es hätte einen Unterschied gemacht. Es wurde ein Schiff beschlagnahmt, das ausgerüstet ist, um auf dieser tödlichen Route Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Ein Schiff, das als Zeichen der praktischen Solidarität und des Zusammenhalts untereinander operiert hat. Ein Schiff, das mit seiner Besatzung sowohl ein politisches als auch ein humanitäres Symbol gegen die fortschreitende Abschottungspolitik Europas ist. Es wurde unter konstruierten Vorwürfen festgesetzt und bis heute gibt es keine Beweise oder Anklagen gegen den Verein oder seine Mitglieder, die diese Maßnahme rechtfertigen. Doch die Beschlagnahme der Juventa ist nur die Umsetzung einer langfristigen Diffamierungs- und Kriminalisierungskampagne gegen Seenotrettungsorganisationen. Denn wo wir 2016 noch als wichtiges und positives Rettungsasset gesehen wurden, kippte die Stimmung ziemlich schnell und wir müssen uns seither gegen lächerliche Schleppervorwürfe und längst widerlegte Pull-Faktor-Theorien wehren. Dies passt damals wie heute gut in den Plan der EU, von dem abzulenken, was schiefläuft. Es sterben Menschen vor unserer Haustür, denn sie haben keinerlei Möglichkeit, regulär nach Europa einzureisen. Wie jetzt noch deutlicher zu sehen, ist es nicht geplant, überhaupt Menschen in Europa aufzunehmen, die nach Sicherheit und einem besseren Leben suchen. Europa macht die Grenzen dicht und die Häfen zu. Wie konnte es zu dem Punkt kommen, dass darüber diskutiert wird, ob das Retten von Menschenleben eine Berechtigung braucht oder hat? Wie können die Salvinis und Heimathorst sich ständig mit noch plumperen Gesten und Strategien profilieren und dafür mehr und mehr Zuspruch bekommen? Wie können PolitikerInnen, die Menschen als Menschenfleisch titulieren oder sich damit brüsten, dass an ihrem 69. Geburtstag 69 Menschen nach Afghanistan abgeschoben wurden, überhaupt noch einen Fuß in Parlamente setzen? Wir alle hier setzen heute und hoffentlich noch ganz lange ein positives Zeichen, dass es zahlreichen Widerstand dagegen gibt. Dass es Menschen gibt, die keine Lust auf eine Festung Europa haben. Hier finden sich Menschen, die an genau diese praktische Solidarität glauben und ein Zeichen gegen die Politik der geistigen und räumlichen Abschottung setzen wollen. Wir wehren uns kategorisch dagegen, dass überhaupt zur Debatte steht, ob Menschenleben aufgrund von Abschottung gerettet werden darf. Und wir werden weiter dafür kämpfen, dass das fundamentale Recht auf Leben und Sicherheit praktische Geltung hat, egal ob auf dem Festland oder auf dem Meer. Seenotrettung ist kein Verbrechen. Öffnet die Häfen und free Juventa.
Zum Schluss unseres Beitrags ein Kurzinterview mit Rostam Nazari. Rostam Nazari wurde in Afghanistan geboren und lebte dort bis zu seinem 7. Lebensjahr. Dann floh er aufgrund gewaltsam eskalierender Landkonflikte zwischen seiner Familie und Nachbarn, in denen auch die Taliban eine Rolle spielten, mit seiner Familie in den Iran. Aufgrund der bedrückenden Zustände für afghanische Flüchtlinge im Iran floh Nazari vor 3 Jahren mit seiner Familie nach Deutschland. Da war er 15 Jahre alt. Nur ihm, einem Bruder und einem Cousin gelang die Flucht. Der große Teil seiner Familie lebt nach einer schlimmen Odyssee wieder im Iran. Als Rostam Nazari vor 3 Jahren nach Deutschland kam, war er Analphabet. Mit viel Anstrengung gelang es ihm, Deutsch so sprechen, lesen und schreiben zu können, dass er ein Buch über seine Erlebnisse verfassen konnte. Es heißt Rostams Reise von Afghanistan nach Deutschland. Wir haben es bereits gelesen und können es nur sehr empfehlen. Wie wir im folgenden Kurzinterview hören werden, haben wir mit dem inzwischen 18-jährigen Rostam Nazari bereits ausgemacht, über sein Buch demnächst zu sprechen. Herr Nazari, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen bei dem Diskurs der letzten Monate über Flüchtlinge hier in Deutschland?
Es ist halt furchtbar, dass wir nicht mit Menschen gesprochen wird, dass wie ich oder wie die genau die viele andere Menschen mit denen gesprochen wird, sondern über den gesprochen. Die sagen nicht, dass sie Menschen sind, sondern eine Zahl sind. Die sagen nur Zahl und kein Mensch. Und wir sind ein Mensch. Und wir würden, dass sie mit uns diskutieren. Es handelt über unser Leben, nicht um Politiker, um nicht Wirtschaft oder so. Wir sind ein Menschen und es ist würdiger, dass Menschen in der letzten Zeit wird verletzt. Und man macht oder die viele werden jetzt gerade wütend, traurig und die können nichts machen. Machtlos setzen sie sich irgendwo und traurig.
Sie sind selber aus Afghanistan geflohen.
Ja, genau.
Was sagen Sie dazu, dass große Teile der deutschen Politik sagen, es gäbe in Afghanistan sichere Gebiete?
Ja.
In die man abschieben könne.
Wenn so wäre, würde ich selbst gehen. Es gibt's nicht. Es ist eine große Lüge, dass sie sagen, Afghanistan ein sicheres Herkunftsland ist. Wenn so ist, dann warum bleiben die so viele Politiker oder viele die Armee und so in Afghanistan? Und ich würde selbst gerne nach Afghanistan gehen. Es ist mein Heimatland, wo ich geboren bin. Ich kann die Sprache gut sprechen. Die Menschen sind halt, ich bin da nicht geflüchtet oder nicht Migrationshintergrund, kein Ausländer oder so. In Deutschland werde ich jede Zeit, jede U-Bahn, S-Bahn, ein Bus, überall alles Geflüchtete genannt. Was ist ein Geflüchteter? Wir sind ein Mensch, wir sind keine andere Menschen oder wir vier Beine haben oder so. Wir haben nur zwei Beine, zwei Augen, zwei Füße, genau wie die anderen. Und Afghanistan ist nicht sicher, der Herkunftsland, genau wie vor ein paar Wochen die Afghanen abgeschoben wurden, die so belastet waren, der eine sich umgebracht hatte. Das wissen wir selbst. Es ist so, dass man von Afghanistan herkommt, weil gedroht wird, durch alles Mögliche gibt und dann hier keine Perspektive bekommen zu können.
Mhm. Aus welchem Teil von Afghanistan stammen Sie?
Ich komme aus Bahrain.
Mhm. Was war der Grund, warum Sie geflohen sind?
Der Grund war, dass wir mit dem Nachbarn gestritten haben. Beziehungsweise zwei meiner Onkel kommen ins Leben und dann stand das so Rache, dass die Leute der Nachbarschaft oft hatte sehr Macht, auch dass wir auch meine Cousin, meine Onkel haben drei von denen umgebracht, auch deswegen wollte unser von uns Rache geben und die haben sehr sehr Politik oder auch von den Taliban an auf die Macht. Ach, wenn wir nicht geflüchtet wären, dann wären wir auch wahrscheinlich jetzt tot.
Wie alt waren Sie da, als Sie geflüchtet sind?
Mit 7.
Mit 7 Jahren?
Ja, mit einer ganzen Familie.
Können Sie etwas über die Umstände Ihrer Flucht sagen, also wie die abgelaufen ist und was Ihnen am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist?
Ja, viel Schönheit gibt es auch schlechter. Ich bin halt mit 7 in Iran geflüchtet, mit der ganzen Familie, von Iran dann nach Deutschland. Ich habe 8 Jahre lang im Iran gelebt, die komplett halt unmenschlich behandelt wurde, genau wie jetzt die Politiker machen, gerade jetzt in Deutschland. Dass man nicht mehr erwarten kann, dass man immer sagt, dass Iran schlecht ist, das wird jetzt gerade hier in Deutschland umgesetzt. Weil wir jetzt sagen, 13% die AfD jetzt auf der Macht ist, das ist gar nicht so, dass wir Menschen immer Umstände werden, weil die anderen Politiker auch genau wie AfD wollen Wettbewerb machen und sagen, ja, ich biete recht und die anderen welche besser oder rechter ist.
Und wie haben Sie es vom Iran nach Deutschland geschafft?
Ich bin mit der ganzen Familie auf dem Weg waren wir, aber meine Familie haben nicht geschafft, gescheitert in Flucht. Und mein Bruder und mein Cousin haben wir geschafft, bis zu Marburg so anzukommen. Erste 8 Monate hatte ich gar keinen Kontakt. Wusste ich gar nicht, wo meine Mutter, mein Vater, meine Familie, Geschwister leben halt. Und es war sehr belastend. Und ich bin froh jetzt, dass ich in Deutschland bin, aber was meine Eltern erleben hatten, das würden nicht uns erzählen. Ich kann mir vorstellen, wie furchtbar jetzt in der letzten Zeit war.
Ihre Eltern leben jetzt wo?
Im Iran.
Im Iran immer noch?
Ja.
Haben Sie Kontakt nur jetzt telefonisch und so und
genau,
können sich nicht sehen?
Ja, genau. Jetzt habe ich immer telefonisch Kontakt, aber die wurden nach Afghanistan abgeschoben, sogar 3-mal. Aber wir können nicht halt in Afghanistan leben. Und die müssen halt wieder im Iran gehen und hoffen wir, dass wir weiter besser werden.
Was ist Ihre Botschaft für die europäischen Politiker?
Dass die Menschen genau mit einem Menschen menschlich behandelt werden, nicht nur Zahl. Also das wünsche ich mir sehr, dass die Würde des Menschen nicht verletzt werden und nicht, dass die alle schlechte Gefühle haben, dass sie sagen, oh, wir sind Geflüchtete oder so. Nur nicht Politiker, sondern die alle Menschen wünsche ich mir, dass die alle Menschen nicht Vorurteile bilden, sondern mit denen reden, miteinander umgehen, egal wo man herkommt oder welche Hautfarbe man hat oder so.
Wie finden Sie dann eine solche Demonstration wie heute?
Ich finde es sehr, sehr gut. Ich bedanke mich sehr an den Leuten, die organisiert haben, die Leute, die jetzt auch dabei waren. Und es war für mich eine große Ehre, da eine Rede zu halten und die alle meine Stimmen zu hören.
Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt?
Ja, das Buch heißt Rostams Reise von Afghanistan nach Deutschland.
Und da beschreiben Sie Ihre Flucht, oder?
Genau, warum ich von Afghanistan geflüchtet bin und wie der Weg war, nach Deutschland zu kommen, wie jetzt das Leben in Deutschland ist.
Ja. Dann würde ich sagen, ich lese dieses Buch mal durch und dann halten wir noch mal ein Interview darüber.
Sehr gerne, können wir gerne machen.
Ich freue mich. Okay, ja. Vielen Dank.
Sehr gerne.